Dreie, Gott verbindet. Und wir haben so als symbolisch diesen roten Faden, damit wir das Thema nicht vergessen über die Wochen. Gott verbindet. Laurentius von Rom war Diakon und Finanzverwalter der christlichen Gemeinde in Rom um 250 nach Christus. Damals war Kaiser Valerian an der Macht und viele Christen erlebten Gott auf neue Weise. Es ging wie eine Welle durch Rom, dass viele Menschen zum christlichen Glauben kamen. Aber das passte der römischen Regierung nicht und deshalb ließ Kaiser Valerian ein Edikt heraus, dass alle Bischöfe, alle Diakone inhaftiert und auch gefoltert wurden. Die Christen verkauften alles, was in den Kirchen war, die Kirchenschätze an Arme. Und Kaiser Valerian kam auf Laurentius zu, den Diakon und Finanzverwalter, und sagte, er würde ihn verschonen, sein Leben schonen, wenn er ihm den Kirchenschatz aushändigen würde. Laurentius erbat sich dann 3 Tage Zeit dafür, alles zusammenzutragen. Und nun stellt euch vor, der Kaiser Valerian kommt vor die Kirchentür und ist jetzt natürlich gespannt. Die Tür wird sich öffnen und wahrscheinlich, wenn ihr Fantasie habt, könnt ihr jetzt vor eurem inneren Auge mal überlegen, was denkt ihr dann da zu sehen? Den ganzen Prunk der Kirche, goldene Gefäße, goldene Taler, was auch immer, was sich Valerian vorgestellt hat. Als die Tür von Laurentius geöffnet wurde, hatte Laurentius in den 3 Tagen alle Blinden, Lahme, Krüppel, Alte, verwaiste Menschen, Kinder dort versammelt und sagte, das ist der wahre Schatz unserer Kirche. Das ersparte ihm dann trotzdem nicht eine Hinrichtung, aber sein mutiges Vorgehen hat andere bestärkt im christlichen Glauben und in der Nachfolge Jesu. Und wir sehen an dieser Geschichte, wie sich Kirche mit Menschen verbunden hat, wie Christen sich mit Menschen, die eher zu den Schwachen galten, verbunden haben. Ich finde eine sehr schöne Geschichte. Wir lesen ja schon im Alten Testament in den Sprüchen, dass wer einem Armen leiht, der leiht Gott. Und Gott wird ihm das Gute wieder erstatten. Ein sehr interessanter alttestamentlicher Gedanke oder im Neuen Testament, wo Jesus sagt, alles, was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir persönlich getan. Gott verbindet über Grenzen hinweg. Verbundenheit mit Gott schafft eine Verbundenheit mit anderen Menschen, wie wir auch in dieser Geschichte aus den ersten Jahrhunderten des Christentums merken. Und Verbundenheit mit Gott, Verbundenheit miteinander, das ist der wahre Schatz, den wir haben können. So haben Christen über alle Jahrhunderte immer wieder Zeitgenossen verblüfft. Heute schauen wir uns eine Geschichte an aus Lukas 19. Wir lesen da, und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und war reich. Ich habe extra heute die Elberfelder Übersetzung gewählt, weil da noch manches deutlich wird, worüber wir sonst vielleicht in moderneren Übersetzungen hinweglesen. Da steht, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Wir werden richtig aufmerksam gemacht als Leser. Siehe, da ist jemand, nämlich der Zachäus. Schön, dass du heute da bist. Gott sieht auch dich. Und er würde sagen, siehe, da sitzt heute 3. Reihe, 7. Reihe, da 2. Reihe von hinten, da sitzt. Und jetzt könnt ihr euren Namen einsetzen. Und keine Ahnung, wie man euch rein äußerlich beschreiben würde. Aber Gott kennt euren Namen. Gott weiß, wer du bist. Und Gott weiß auch, was dahinter steckt. Deine ganze Biografie, Gott kennt dich. Damals war da Zachäus unter dieser Menge Menschen, die sich sammelten überall da, wo Jesus auftauchte. Und er wird hier erstmal äußerlich beschrieben. Er war Oberzöllner. Du bist sicher was anderes von Beruf. Dann wird er noch gekennzeichnet und war reich. Reich, das ist ja immer die Frage, womit und wem vergleicht man sich. Aber er war damals gemessen an der Gesellschaft, die da versammelt war, reich. Oberzöllner. Nun sind ja Zollbeamten heute ehrenwerte Menschen in unserer Gesellschaft und nicht unbedingt reich. Das war damals anders zur Zeit Jesu. Die Zöllner, die Steuern auch eintrieben für die Römer, die arbeiteten mit den Römern zusammen und galten deshalb unter den Juden auch als unrein. Und dadurch, dass sie die Steuern eintreiben sollten, hat man sie natürlich gut entlohnt und sie durften auch ordentlich in ihre Taschen wirtschaften, sich also auch zu Unrecht bereichern. Das hat die Römer jedenfalls nicht weiter gestört. Wir sehen also, das war damals eine andere Berufsgruppe als heute. Aber wenn wir weltweit gucken, ist Bestechung an der Tagesordnung. Es gibt viele Länder, und ich habe da schon viele Geschichten gehört, da geht gar nichts ohne Bestechungsgelder. Das ist einfach insgesamt auf der Welt noch mal anders als bei uns hier im Westen. Zachäus war durch unehrlichen Reichtum reich geworden. Er war materiell reich. Und natürlich ist es auch leichter, reich zu werden in einer Gesellschaft, wenn man eher korrupt als ehrlich ist, wenn man eher geizig als freigebig ist. Natürlich birgt Reichtum auch Annehmlichkeiten, aber wie wir in der Geschichte noch sehen werden, macht Reichtum nicht glücklich und schafft Reichtum nicht unbedingt Freundschaften. Erstmal ist Reichtum da etwas Äußerliches. Obwohl Zachäus äußerlich betrachtet reich war, war er aber nicht satt. Und darin wird er uns zum Vorbild. Ich weiß nicht, wie gesättigt du dich fühlst. Wir lesen hier, und er suchte, Jesus zu sehen, wer er sei. Er suchte nach Gott. Da war ein Hunger nach mehr von Gott. Er wollte Gott besser kennenlernen und verstehen, wie er ist. Ich weiß nicht, warum du heute im Gottesdienst bist. Ob du vielleicht einfach so mechanisch gekommen bist, weil es Sonntag ist, du vielleicht ein gewisses Pflichtgefühl hast. Vielleicht ist es aber wirklich eine liebgewordene Gewohnheit und du bist gerne gekommen. Vielleicht bist du sogar mit einem Hunger nach Begegnung mit Gott gekommen, mit einem Hunger, Gott tiefer zu verstehen, Gott mehr zu erleben. Und es ist eine gute Nachricht in dieser Geschichte, Gott liebt es, Hungrigen den Hunger zu stillen. Gott freut sich, wenn wir mit einer Sehnsucht kommen. Jesus preist einmal die Menschen glücklich in Matthäus 5, die mit leeren Händen, also arm vor Gott sind, die sich so fühlen, dass sie sagen, Gott, füll du mich auf. Also Zachäus hatte einen vorbildlichen Hunger. Wir lesen weiter. Er suchte ja Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Also wir sehen hier, er hatte einmal ein natürliches Handicap, weil er kleinwüchsig war und es ist immer blöd, wenn da eine Volksmenge sich versammelt und man nicht so groß ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber da war ja noch ein anderes Problem versteckt. Sie hätten ihm ja vielleicht auch Platz gemacht, aber er hatte sich ja nicht gerade beliebt gemacht mit seinem Verhalten. Also er hatte eine Mischung aus eigenem persönlichen Handicap, gegen das er ja nichts tun könnte, und eigenem Fehlverhalten. Und so kam es zu diesem Umstand, der nicht glücklich war. Was steht dir vielleicht heute im Weg, Jesus zu begegnen? Gibt es da auch Hindernisse in deinem Leben? Vielleicht auch so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren? Stehen vielleicht auch Menschen für dich irgendwie im Weg, Jesus zu begegnen, das, was du erlebt hast, deine Vergangenheit, vielleicht auch dein eigenes Fehlverhalten, irgend so eine Problemmischung, die eine Mauer bildet, mit so einer, ja, zu Jesus vorzudringen. Und jetzt, finde ich, passiert etwas ganz Vorbildliches, was wir, wenn wir die Geschichte kennen, schon selbstverständlich finden. Aber das ist ja gar nicht selbstverständlich. Was hätte Zachäus machen können? Er hätte einfach nach Hause gehen können, oder? Da ist eine Menge. Er hatte zwar den Wunsch, Jesus zu sehen, aber das ist ein Hindernis. Er kommt nicht durch, also geht er nach Hause. Und der Tag hätte für ihn mit einer großen Portion Frustration enden können über sein Handicap, dass er klein ist, mit einem großen Selbstmitleid und einer großen Portion Groll, wie ihm die anderen übel mitspielen. Aber nein. Vers 4, und er lief voraus. Und ich finde, das ist für uns heute ein neuer Anstoß. Wo sind bei uns Hindernisse? Wo sind Mauern? Wo steht uns etwas im Weg? Und was machen wir dann? Igeln wir uns ein? Lassen wir uns frustrieren? Ziehen wir uns zurück? Horten wir irgendeinen Ärger auf irgendwen oder uns selbst? Oder machen wir einen neuen Schritt? Dieser Text ermutigt, aktiv zu werden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und so möchte ich dir sagen, gib nicht auf, was immer dein Hindernis ist. Mach einen neuen Versuch, in Gottes Nähe zu kommen. Vielleicht gab es Fehlversuche, vielleicht gibt es da Mauern. Aber wir haben einen liebenden Gott, der sich sehnt nach Begegnung. Und ich möchte dich ermutigen, mach einen nächsten Schritt. Gib nicht auf. Ich habe eine ganze Menge Alpha-Kurs-Anmeldungen für den Glaubensgrundkurs, den wir wieder ab September machen, von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. Und das Schöne ist, dass diese Menschen offensichtlich ein neues Kapitel aufschlagen wollen. Sie wollen sich mit christlichem Glauben auseinandersetzen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie schon mit Glauben erlebt haben, wie viel sie schon wissen. Aber sie haben sich entschlossen, einen weiteren Schritt zu machen, etwas herauszufinden. Wie ist Gott? Wer ist Jesus? Was kann das für mein Leben bedeuten? Also, wo immer du stehst, wo immer du auch vor Mauern stehst, mach einen nächsten Schritt. Die Geschichte ermutigt uns. Also, und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er Jesus sehe, denn er sollte dort durchkommen. Maulbeerfeigenbäume sind so von der Struktur, dass die Äste ziemlich tief anfangen. Das war die einzige Chance. Auf andere Bäume wäre er gar nicht hochgekommen. Insofern hatte er Glück, der kleine Zachäus. Und nun sitzt er da in einem Baum. Und ich empfinde, der Baum ist ja auch so ein Bild. Einerseits ein super Ausguck für ihn, dass er über das eine Handicap hinüberkommt. Andererseits ist es ja aber auch ein Versteck. Und Gott möchte uns aus unseren Verstecken holen. Gott sieht uns nämlich da, wo wir sind. Vielleicht hast du auch solche verborgenen Räume in deinem Leben. Vielleicht würdest du auch manchmal lieber unsichtbar sein in gewissen Lebenssituationen und Bereichen. Vielleicht isolierst du dich auch an manchen Stellen deines Lebens oder hast so eine Beobachterrolle auf Distanz und bist nicht wirklich beteiligt und erlebst deshalb auch viel weniger. Das warum wir uns verstecken, kann ja sehr viele Aspekte haben. Das kann Schuld oder Scham in unserem Leben als Grundlage haben. Vielleicht unser Fehlverhalten. Vielleicht haben wir uns so eine Rolle, einen Status aufgebaut, so eine Maske. Aber dahinter ist ganz viel Angst und Unsicherheit. Und wir schützen uns. Aber Jesus sieht in alle Verstecke. Er sieht dich da, wo du bist, vielleicht auch da, wo du verborgen bist, was dir verborgen ist. Und es ist so wohltuend zu lesen, und als Jesus an den Ort kam, also an diesen Baum, sah Jesus auf und erblickte ihn. Das ist hier ein Bild, das hängt unten im Spatzenraum in der Kinderstunde. Das haben die da mal selber gestaltet. Und als Jesus an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte Zachäus und sprach zu ihm. Jesus sieht diesen armen, reichen Mann dort zwischen den Blättern. Und er sieht dich. Niemand als er kennt deine persönliche Lebenssituation noch besser als du selbst. Und er sieht dich an. Und dieses göttliche Ansehen, was Jesus Zachäus in dem Moment gibt, das macht etwas mit Zachäus. Das ist ein ganz tiefes Ansehen. Und das verleiht Ansehen. Und wie viele Menschen leiden darunter, dass sie sich oft nicht gesehen fühlen oder nicht gesehen wurden. Aber Gott hat dich immer gesehen. Und in jeder Situation gesehen. Und Gott sieht dich jetzt, in deiner jetzigen Situation. Und Jesus blickt auf dich mit Liebe und er möchte zu dir sprechen, ganz individuell und auch durch sein Wort. Jesus sieht dich, wo du steckst, vielleicht feststeckst, wo du dich versteckst. Jesus sieht dich. Er sieht dich durch das Dickicht, über die Distanz hinweg, die du vielleicht zu ihm hältst, und er sieht dich im Verborgenen. und er sieht dich nicht nur, sondern er spricht zu dir. Und zu Zachäus sagt er Zachäus. Er nennt ihn beim Namen und das möchte er heute auch bei dir. Er meint gerade dich, ganz persönlich. Und er sagt, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Steig eilends herab, denn heute. Das ist so eine Dringlichkeit, wahrscheinlich, weil Jesus uns so gut kennt. Es gibt Momente, da lassen wir uns berühren, wie vielleicht heute in so einem Gottesdienst. Und dann gibt es so einen inneren Vorsatz und dann geht der Sonntag vorbei und morgen ist schon wieder der Alltag und alle guten Gedanken und Vorsätze, das, was wir mitnehmen wollten, was unser Herz weiter beschäftigen sollte, verfliegt. Und deshalb sagt Jesus nicht, wie wär's, überleg dir mal in den nächsten Tagen, ob ich mal irgendwann bei dir zu Besuch kommen soll, sondern Jesus sagt heute. Und wir können einen Bund mit unserem Herzen und Gott heute machen. Und es ist so eine Einladung, das ist keine Bedrohung, ganz bewusst nicht, sondern eine Einladung, dass wir uns nichts rauben lassen. Heute, eine Dringlichkeit, die Dringlichkeit der Liebe Gottes ist es, die dieses Heute aussprechen lässt. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Jesus möchte nicht einfach nur so mal eben kommen, so eine kurze Stippvisite, und dann ist er auch schon wieder weg. Damals war Gastrecht und Gastfreundschaft etwas viel Tieferes, als wir Deutsche das überhaupt verstehen. Das war eine große Ehre, wenn jemand zu Gast kam. Und dann hat man alles hergegeben, was man hatte. Selbst wenn man dann die Wochen danach hätte hungern müssen. Ein Gast bekam alles. Das Gastrecht war das Höchste und das ist es heutzutage noch in manchen Ländern. Zachäus hat verstanden, was für eine Ehre das ist, dass Jesus zu ihm kommt. Und vielleicht ist uns das manchmal gar nicht bewusst, was das für eine Ehre ist, dass der lebendige Gott sagt, hey, ich will heute bei dir bleiben. Und das Bleiben hat eine Ewigkeitsperspektive. Ich will bei dir bleiben, nicht nur mal vorbeikommen und wieder gehen. Ich will nicht nur mit dir mal am Esstisch zusammensitzen und nach ein paar Stunden netter Zeit gehe ich wieder. Jesus will bleiben. Er will unser Wohngenosse, unser WG-Partner, unser Mitbewohner, aber noch mehr sein, der Herr unseres Lebens. Ich muss heute in deinem Haus bleiben. Der Außenseiter Zachäus, dieser äußerlich reiche Mann, dieser reiche Außenseiter wird von Jesus wahrgenommen und das berührt ihn. Das verändert ihn. Das macht das Herz dieses korrupten Mannes, der ja sich in vielfacher Weise auch skrupellos verhalten hat. Der war ja nicht jetzt einfach nur so ein emotionaler Typ, sondern der war auch ein harter Knochen. Aber der wird weich angesichts dieser Liebe Gottes. Er versteht diese Liebesinitiative Gottes in diesem Moment. Und das verändert ihn. Diese Annahme, diese Liebe Gottes bringt ihn in Bewegung. Siehst du heute Jesus so vor dir? Bewegt dich seine Liebe? Und wozu? Zachäus kam in Bewegung. Wir lesen, er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus war zwar materiell gesehen reich, aber er lebt jetzt einen viel reicheren Reichtum, einen tieferen Reichtum. Verbundenheit mit Jesus, das wird zu dem Schatz seines Lebens. Er wird Jesus nachfolgen. Er nimmt Jesus auf mit Freuden. Auf der Kinderfreizeit, die wir kürzlich hatten, gab es nach einem Input die Möglichkeit, so ein dreifach gedrehtes, geknüpftes Seil, daran sich mit einem Faden anzuknüpfen. Einfach zeichenhaft, um damit auszudrücken, ich möchte mit Gott, mit Jesus verbunden sein. Ich möchte mit diesem dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist verbunden sein. Und das haben viele Kinder gemacht. Und so sind Zeichen immer wieder hilfreich. Und wir werden heute Abendmahl in Gruppen feiern. Und Abendmahl ist so eine ganz starke Verbindung, ein ganz starkes Zeichen weltweit für die Verbundenheit mit unserem guten Gott durch Jesus Christus. Stell dir vor, Jesus will dich heute besuchen. Was fängst du mit Jesus an? In welcher Hinsicht darf Jesus dir heute dienen? Was darf er heute für dich tun? Inwiefern darf Jesus dich heute reich machen? Wir besinnen uns eine Minute. Jesus, danke für dieses Geschenk, dass wir dich aufnehmen dürfen. Und du siehst jetzt in unser Herz und du siehst unsere Bereitschaft. Und ich bete, dass wer immer sich dir jetzt geöffnet hat, dass du Einzug hältst, dass du, Heiliger Geist, kommst mit dieser Freude, die Zachäus erlebt hat. Dass da eine übersprudelnde Freude mit deiner Gegenwart spürbar wird. Danke dafür. Amen. Dann geht die Geschichte weiter und wir kennen das. Es gibt auch an allen positiven Punkten Widerstände. Und da waren andere Leute und die murrten und sagten, das ist also empörend. Jesus kehrt bei einem sündigen Mann ein. Das geht ja gar nicht. Wie kann Jesus, der so mit Gott unterwegs sein will, bei diesem sündigen Mann, bei dem, der sich unrein macht, weil er mit den Römern zusammenarbeitet, wie kann er mit dem Tischgemeinschaft, enge Gemeinschaft haben? Und ich denke, auch wir erleben in unserem Alltag Widerstände. Das können Selbstanklagen sein, das können andere Anklagen sein, das kann unsere Vergangenheit sein, eine herausfordernde Gegenwart. Widerstände. Aber Jesus überschreitet hier Grenzen. Er überschreitet die Grenze, die die anderen für religiös hielten. Jesus überschreitet in seiner Liebe eine Grenze und begegnet Zachäus. Und da fällt eine Mauer bei Zachäus. Diese Liebe überwindet alle Mauern. Die Liebe Jesu ist stärker, als jede Mauer in unserem Leben sein kann. Diese liebevolle Annahme und Wertschätzung Jesu bringt in Zachäus die Mauer zum Einfallen. Und interessant ist es, dass wir als Reaktion jetzt lesen im nächsten Vers wieder, hätte Zachäus anders reagieren können darauf. Zachäus aber stand. Er knickt nicht ein, weil jetzt Widerstände kommen. Er stand. Er bleibt stehen. Und das dürfen wir auch, wenn Widerstände kommen. Wir dürfen stehen bleiben. Und er wendet sich jetzt nicht an die Ankläger. Ich meine, damals hatten sie ein offenes Haus, wahrscheinlich saßen sie da an der offenen Veranda. Und er hat sehr wohl gehört, dass die Menge gemurrt hat und sich geärgert hat, dass Jesus sein Gast war. Davon wird er mitbekommen haben. Aber er steigt jetzt nicht mit diesen Menschen in eine Diskussion ein und wird wütend, sondern er wendet sich einfach an Jesus. Das ist eine Sache zwischen ihm und seinem Gott. Er lässt sich nicht abhalten, er bleibt stehen, er steht und er spricht zu seinem Herrn. Wer mit Gott im Reinen ist, der sucht sich immer wieder Gottes Nähe, auch bei Widerständen. Und jetzt kommt eine ganz großartige Reaktion. Siehe, Herr, reagiert er, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Durch diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus, die sein Leben verändert hat, verändert sich etwas in Zachäus. Er hat plötzlich keine Angst mehr, arm zu werden. Er merkt plötzlich auch, dass was er bisher so üblicherweise getan hat, dass das nicht richtig war. Er bekommt ein Unrechtsbewusstsein. Angesichts der Liebe Gottes fällt ihm seine Lieblosigkeit plötzlich auf. Und so ist das, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, dann fallen uns plötzlich Dinge auf und dann finden wir manche Dinge plötzlich nicht mehr richtig, die wir vorher wie selbstverständlich getan haben. Weil wir merken, es passt gar nicht zur Liebe Gottes, zu der guten Vaterliebe, dieser Treue Gottes passt mein Verhalten nicht mehr. Und dann können wir Lieblosigkeiten besser identifizieren in unserem Leben. Und dann kommt Zachäus zu einem festen Entschluss, den er Jesus hier mitteilt. Das bleibt nicht so bei romantischen Gefühlen, sondern er wird tatkräftig. Und ich denke, da merken wir immer, ob Liebe echt ist, wenn sie tatkräftig wird. Wenn Liebe am Ende etwas bewegt und nicht nur in unserem Kopf bleibt und Herzen, sondern tatsächlich in unsere Beine, in unsere Füße kommt, in unseren Mund, in unsere Augen. Gottes Liebe verändert unsere innere Sichtweise, unsere innere Haltung und verbindet uns eben nicht nur mit Gott, sondern auch mit anderen Menschen. Zachäus, der vorher skrupellos Leute abgezockt hat, beginnt darin ein Unrecht zu sehen. Und er beginnt zu teilen. Ja, er bräuchte ja nicht die Hälfte von dem abgeben, was er hat. Und er bräuchte schon gar nicht, da wo er weiß, er hat Menschen vielleicht regelmäßig ausgenommen, das Vierfache zurückerstatten. Und überhaupt wird das ein schwerer Weg gewesen sein. Es ist ein demütigender Weg, sich zu entschuldigen. So einfach fällt uns das ja nicht. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch, wann ihr das letzte Mal jemand um Vergebung gebeten habt? Schaffen wir das überhaupt so? Wie leicht fällt uns das? Wie sehr kann Gottes Liebe in unserem Leben auslösen, dass wir zu anderen hingehen und um Vergebung bitten? Aber das wurde Zachäus ein tiefes Anliegen. Er wollte nicht einfach jetzt nur sein Leben verändern, sondern er wollte, auch wenn er das bisher Geschehene nicht ungeschehen machen konnte, er wollte ein deutliches Zeichen setzen, dass seine Beziehung zu Jesus jetzt echt war und nicht nur ein Schein. Und deshalb setzt er starke Zeichen seiner neu gewonnenen Freigebigkeit, seiner Großzügigkeit und er möchte teilen. Er möchte um Vergebung bitten. Und es ist heute eine Anfrage an uns, wie reich sind wir an Gott? Durch Gott. Paulus schreibt, geben ist seliger als nehmen. Und die gute Botschaft ist immer eine Botschaft der Versöhnung. Wir sehen hier in dieser Geschichte auf ganz erstaunliche Weise, wie plötzlich so ein Täter, der Zachäus, mit seinen Opfern verbunden wird, durch die Liebe Gottes, wie es ihn hintreibt zu den Menschen, die er bedrückt hat. Dass er nicht daran stehen bleibt, dass er selbst auch bedrückt wurde und auch selber Opfer war, sondern er möchte Gottes Liebe leben. Er möchte selbst wieder Grenzen überwinden. Gottes Liebe schafft die Möglichkeit, dass wir Grenzen überwinden. Teilen und entschuldigen, das sind plötzlich Auswirkungen der Gegenwart Gottes im Leben eines Menschen. Wie ist das bei uns? Zu was? Und zu wem soll uns Gottes Liebe in der kommenden Woche leiten? Wir nehmen uns nochmal dazu einen Moment Stille. Jesus Christus, wenn du in unser Leben kommst, Heiliger Geist, wenn du uns erfüllst, dann verändert uns das. Dann schenkst du uns ein Bedürfnis, Brücken zu bauen, Vergebung zu suchen, Versöhnung zu finden, zu teilen, was uns anvertraut ist, ob das unsere Begabung, unsere Zeit, unser Besitz ist und natürlich die gute Botschaft von dir. Lass uns eine gelebte Botschaft sein in unserem Umfeld und da, wo du uns aufmerksam gemacht hast, da lass uns die Schritte gehen. Vergebung zu suchen, Menschen deine Liebe zu zeigen, Menschen zu dienen. Amen. Und am Ende geht die Geschichte so aus. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Weil auch er ein Sohn Abrahams ist, Abraham der Vater des Glaubens, bevor alle Gesetze gegeben wurden, wurde er bei Gott durch sein Vertrauen gerecht. Denn der Sohn des Menschen, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist immer wieder gut, dass wir sehen, wo wir Erlösung brauchen, wo wir erlösungsbedürftig sind und dann damit zu Gott gehen, mit unseren Sehnsüchten, unseren Fragen, unseren Zweifeln, unseren Wunden, unserem Schmerz. Und Jesus ist der Retter, der kommt, der möchte, dass wir ihn aufnehmen. Und sein Geist möchte diese Freude in unserem Leben herstellen. Und so schafft diese Verbundenheit, und dafür ist Kreuz ein gutes Zeichen, eben zum einen die Verbindung zu unserem Gott, dass wir in Verbindung treten dürfen mit unserem himmlischen Vater. Aber dann gibt es eben gleichzeitig diese Verbindung mit unseren Mitmenschen, diese andere Ebene. Und das Kreuz ist der Schnittpunkt. Gott möchte uns, möchte dich neu mit ihm verbinden. Und er möchte uns alle beziehungsfähiger machen, mit Menschen verbinden, dass wir beschenkt werden, indem wir ihnen dienen. Und wir werden heute Abendmahl feiern in Gruppen. Hier vorne wird es zwei Gruppen geben und hinten eine Gruppe, wo Menschen aus unserem Gebetsdienst segnend mitbeten für Menschen, die besonders sich nach innerer und äußerer Heilung ausstrecken. Und Abendmahl ist das starke Zeichen von Versöhnung, von Verbundenheit. Gott verbindet über alle Grenzen hinweg. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach: Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund. So, wann immer ihr aus das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr meinen Erlösungstod, bis ich wiederkomme. Und wir dürfen eintreten in diese Gemeinschaft, die Gott uns bietet. Gott sagt: Komm, so wie er Jesus Zachäus gesagt hat: Komm, ihr seid alle eingeladen. Aber die Band nimmt uns jetzt noch rein in eine Besinnung, bevor wir dann in Gruppen Abendmahl feiern.